wünsche allen einen gesegneten, schönen Tag im August. Ulla wünsche ich einen gesegneten Tag der Taufe. Und ich habe mich auch auf diesen Tag gefreut. Ist das nicht schön? Ich habe mir als Predigtext für die Taufe ausgesucht Galater 3. Und es geht um den Text von Galater 3, Vers 19 bis Kapitel 4, 7. Den habe ich in drei Teile eingeteilt und so lese ich den auch. Zuerst einmal die Verse 19, folgende bis 24. Da geht es im Zusammenhang um das Gesetz. Paulus hatte gesagt am Anfang von Kapitel 3, dass Gott schon damals im ersten Buch Mose, als er Abraham berufen hat, den großen Plan hatte, dass durch Abraham und seinen Samen alle Völker der Menschheit gesegnet werden. Und das ist ein Riesending. Das heißt, Gott guckt sich einen Mann aus, Abraham, wenn er im Glauben folgt, durch den Glauben. Gott lädt ihn ein, alles zu verlassen, seine Heimat, seine Verwandtschaft und dorthin zu gehen, wo Gott ihn hinführt. Und das ist das Prinzip des Glaubens, dass ein Mensch sagt, ich vertraue Gott. Selbst wenn ich nicht genau weiß, wo es im Detail lang geht, aber ich vertraue Gott und er führt mich und er verheißt mir. Und dann verheißt Gott ihm, ich werde dir einen großen Namen geben, du wirst ein Segen sein. Wer dich segnet, wird gesegnet werden und wer dich verflucht, wird verflucht werden. Und durch dich werden gesegnet werden alle Geschlechter der Welt. Und später sagt Gott, durch deinen Samen werden gesegnet werden alle Völker der Welt. Ein Heilsprogramm, ein Rettungsprogramm für die ganze Welt. Und dann kam ja später das Gesetz und in Kapitel 3 im Galaterbrief behandelt Paulus sozusagen die Frage, wie stehen diese beiden Größen zueinander? Der Same Abrahams, der kommen wird, und er hat schon gesagt vor unserem Text, das ist einer, das ist Jesus von Nazareth, das ist Jesus Christus, das ist der eine Same, der kommen soll. Das hat Gott schon im ersten Buch Mose, Kapitel 12 und 22 gesagt. Und jetzt geht es in unserem Text, in diesen drei Teilen darum, wie steht das Gesetz, was Gott später durch Mose gegeben hat, wie steht das zu der Verheißung, dass Abraham selber Gott glaubte, er glaubte einfach und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Darum geht es in unserem Text. Und da spielt die Taufe eine entscheidende Rolle, wie wir gleich sehen werden. Ich lese Kapitel 3, Galater 19, bis Vers 24 für den ersten Block. Und den überschreibe ich mit, Gottes Gesetz ist unser Pädagoge gewesen auf Christus hin. Gottes Gesetz ist unser Pädagoge gewesen auf Christus hin. In der Luther von 2017 wird das Wort Pädagoge im Griechischen übersetzt mit Zuchtmeister. Also wenn ich gleich Zuchtmeister lese, könnt ihr in Klammern sagen, Pädagoge, ja. Was klingt schöner, Pädagoge oder Zuchtmeister? Ja, deswegen wollte ich das erwähnt haben. Was soll dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt um der Übertretungen willen, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt. Verordnet wurde es von Engeln durch die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler eines Einzigen, Gott aber ist einer. Wie ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen, bis der Glaube offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Gott möchte Menschen retten. Gott möchte Menschen aus allen Völkern retten. Es steht sogar in der Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt aber ein Problem. Wenn Gott die Menschen retten will, sind sie nicht von sich aus selber schon gerettet. Sie sind eigentlich verloren. Und das hängt mit der Sünde zusammen. Und deswegen hat Gott praktisch beide Sachen miteinander vereint. Einerseits schafft er die Rettung. Die Rettung schafft er durch irgendeinen Nachkommen von Abraham. Und auf den musste man die ganze Zeit warten. Es war klar, seit 1. Mose war klar, es wird irgendwann einen Nachkommen von Abraham geben, durch den wird sich alles ändern. Durch den wird Abraham, Isaak, Jakob, Jakob ist dann ja auch Israel geworden, durch den wird das Volk Israel gerettet und durch den wird die ganze Welt gerettet. Die alle Menschen, alle Völker können gerettet werden. Die Tür wird aufgestoßen, auch die Perser, auch die Deutschen, auch die Chinesen, auch die Pakistani. Gott wird die Tür aufstoßen für alle Menschen aus allen Völkern durch einen einzigen. Aber was Gott nicht gefällt, ist die Sünde. Uns gefällt oft die Sünde, obwohl die Sünde oft in sich die Kraft hat, uns kaputt zu machen. Letztlich ist die Sünde selbstzerstörerisch. Und deswegen steht im 5. Buch Mose zum Beispiel auch, das ist ja ein Teil vom Gesetz. Das Gesetz ist für die Juden besonders gewesen. 1. Mose bis 5. Mose, die 5 Bücher Mose. Das ist die Tora. Und wenn man das sorgfältig liest, dann wird man merken, dass Gott dort sagt, euch ist dieses Gesetz gegeben zum Leben. Und eigentlich ist es ein weises Gesetz, ein großartiges Gesetz, ein Gesetz, das einem in jedem Punkt seines Lebens hilft, immer die beste Entscheidung zu treffen. Wenn man denn so gebaut wäre, dass man das wirklich wollte. Und es hat sich leider gezeigt, wie das auch hier im Text steht, steht hier ja, denn nur wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde. Das heißt, die Wirkung des Gesetzes war da nicht so, die große Weisheit ist immer noch da drin. Natürlich ist die Einehe das Beste. Natürlich ist es das Beste für das im Leben der Sexualität, was der Herr gesagt hat, was Gott zusammengefügt hat. Das soll der Mensch nicht scheiden. Aber es passiert leider, dass dieses intime Verhältnis auseinanderbrechen kann. Wie der Herr Jesus in Matthäus 19 sagt, um eures Herzens Härtigkeit willen, also dass unsere Herzen sein können wie Stein gegenüber dem anderen, hat euch Gott erlaubt, euch scheiden zu lassen. Und so gibt es praktisch in jedem einzelnen Gebot, kann man sich das angucken, eigentlich ist das Gesetz immer das Beste. Aber wir sind halt schlecht. Wir sind Sünder. Unter die Sünde getan, wie es hier steht. Das Gesetz stellt das einfach fest. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde. Das heißt, jeder Mensch ist ein Sünder und jeder Mensch ist Sklave seiner eigenen Sündhaftigkeit und würde verloren gehen. Aber Gott wollte nicht einfach nur so retten, ohne deutlich zu machen, was seine moralischen Werte sind. Und darum hat er das Gesetz gegeben als ein Pädagoge. Und was macht ein Pädagoge? Der Pädagoge sagt, das ist der beste Weg. Was macht der Schüler? Das wissen alle Lehrer, ja? 60% Erfolg. Die Lehrer wissen natürlich, dass die Schüler das oft lieben. Die lieben es, dem Lehrer eins auszuwischen. Wenn es dann Prüfungen gibt, dann will man ja gerne bestehen und in die nächste Klasse kommen, dann kann man sich schon mal auf den Hosenboden setzen. Aber oft ist sozusagen, möglicherweise, es kann passieren, dass der Lehrer sozusagen der Feind ist, den man überwinden muss und den man austricksen muss, wie auch immer. Und so ist es tatsächlich auch hier geworden, dass das Gesetz Gottes behandelt worden ist wie etwas Feindliches, etwas, das mich eingrenzt, etwas, Gott gönnt mir das nicht. Eigentlich macht das Gesetz klar, was Sünde ist. Sünde wird dich zerstören. Sünde wird dich vernichten. Aber wir beachten das Gesetz oft im Sinne von, das grenzt mich ein, das versklavt mich und erkenne nicht, dass ein Riesenunterschied ist. Das Gesetz versklavt mich nicht, sondern die Sünde versklavt mich. Wer Sünde tut, der wird zur Sünde Knecht. Steht in Johannes 8. Und damit haben wir ein Dilemma. Aber Gott hat es geschafft, dadurch, dass das Gesetz geschickt hat, dass er deutlich macht, was ist das Gesetz sozusagen, welche Ethik vertritt das Gesetz? Es gibt zwei Gebote, mit denen man das ganze Gesetz zusammenfassen kann. Höre Israel, der Herr, euer Gott, ist einer. Und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und aller deiner Kraft. Und das sollst du deinen Kindern einschärfen. Davon sollst du reden, wenn du dich hinsetzt und wenn du aufstehst, und das sollst du auf die Fasten deines Hauses schreiben und so weiter und so fort. Das ist das eine große Gebot, die Liebe zu Gott von ganzem Herzen, die Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer, der uns all das geschenkt hat, was wir so genießen können in unserem Leben. Und das zweite Gebot, sagt Jesus, das ist genauso wichtig, und daran hängen, diesen beiden Geboten hängt alles, so wie die Tür in der Angel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn man sich das überlegt und man denkt darüber nach, dann will man wirklich sagen, ja, das ist das Beste. Das ist das Optimale. Und wie toll zusammengefasst, wie schön praktisch zusammengefasst sind zwei kleine Gebote, wo man alles, was uns betrifft im Leben, alles kann man darunter subsumieren. Aber was ist das Problem vom Gesetz? Es kann uns nicht lebendig machen. Wir sind durch die Sünde geistlich tot. Und das symbolisiert auch die Taufe. Die Taufe ist ja so, wir praktizieren das als Baptisten so, dass wir sozusagen den ganzen Menschen untertaufen und dann holen wir ihn wieder raus aus dem Wasser. Und das ist wie ein Bild von einem Begräbnis, dass ein Mensch sein altes Leben begraben werden lässt, weil er glaubt, ich bin jetzt mit Christus vereint und ich bin mit ihm am Kreuz gestorben. Mein altes Leben ist passé. Und ich möchte das neue Leben anziehen, ich möchte es empfangen und möchte mit ihm auferstehen. Und Paulus sagt, das Gesetz, das wäre nur gegen Gottes Verheißung, wenn es in der Lage gewesen wäre, uns im Innersten zu verändern. Aber das war es nicht. Und das wusste Gott auch schon, als er das Gesetz gegeben hat. Schon im 1. Mose kündigt er diesen einen Samen an, diesen einen Nachkommen, der aber eben erst gekommen ist, als er dann kam. Und das war über 2000 Jahre nach Abraham. Aber er ist gekommen. Und das ist die Spannung, die heilsgeschichtliche Spannung hier in unserem Text. Ich lese praktisch nochmal den Höhepunkt von unserem ersten Abschnitt. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Paulus sagt mal, dass die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Und deswegen ist das ein toller Zuchtmeister, ist immer noch ein guter Pädagoge, den können wir gut gebrauchen. Er herrscht nicht über uns, aber er sagt uns, wo es lang geht. Wer würde Jesus als Heiland annehmen, wenn er gar nicht wüsste, dass er einen Heiland braucht? Nur der Sünder, der weiß, ich bin krank, der geht zum Arzt. Und deswegen muss ich das Gesetz auch heute noch einsetzen, um Menschen zu überführen, dass sie erkennen, ich bin Sünder. Dann, wenn sie das begreifen, dann erst wollen sie zu Jesus. Dann braucht man den Gekreuzigten. Wenn man denkt, man ist selber toll und super klasse, dann geht man nicht zu Jesus. Deswegen ist er wirklich in dieser Pädagoge, das Gesetz war sozusagen in diesem Punkt, war das Gesetz erfolgreich. Es hat und es erfüllt auch heute noch seine Aufgabe. Ich predige auch das Gesetz. Ich muss es predigen, damit Menschen, die Sünder sind, erkennen, ich brauche Hilfe. Ich gehe zugrunde ohne meinen Retter. Aber nun zum nächsten Block, ab Vers 25. Kapitel 3, ab Vers 25. Und den überschreibe ich mit, ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Jetzt merkt ihr, warum ich diesen Text gewählt habe. Weil er ist so schön für die Taufe. Hört euch das mal an, was hier drin steht, Leute. Hört euch das mal an. Kapitel 3, Vers 25, bis zum Ende vom Kapitel. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister, also unter dem Pädagogen. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung erben. Also man muss nicht bei der Taufe, man muss nicht, weder der Täufer noch der Täufling, muss nicht in weißen Kleidern kommen. Es ist nicht nötig. Man kann auch in bunten Kleidern taufen. Ja. Ich habe in Pakistan hunderte von Leuten getauft und die hatten nicht alle weiße Kleider an. Das ist eine kulturelle Sache, die sich bei uns eingebürgert hat. Aber es ist schön. Es symbolisiert etwas. Es symbolisiert, wenn ich Christus anziehe, was ziehe ich dann an? Ich ziehe einen Menschen an, der nie gesündigt hat. Ich ziehe einen Menschen an, der niemals in Gedanken, in Worten, in Taten gesündigt hat. Ich ziehe einen Menschen an, ich ziehe den Gottmenschen an. Gott wird Mensch. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Ich ziehe einen Menschen an, der unbeschreiblich schön und herrlich und wunderbar und großartig ist und der Gott selbst ist. Ich ziehe ihn an, wenn ich mich taufen lasse, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, werde ich mit meinem Leben, ich werde übereignet. Ich werde einem Größeren übereignet, als ich bin. Ich gehe in die Hände über und ich sage Ja dazu. Ich sage, ja, Herr, ich will das. Ich will, dass das geschieht, was in Galater 2 steht. Dass das geschieht. Ich möchte das. Ich möchte so sehr, dass das geschieht, Herr. Ich möchte das. Ich sage dazu Amen. Komm in mein Leben, übernimm die Regierung, führe mich. Und da heißt es in Galater 2, Vers 19, folgende: Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Paulus vertritt ein riesiges Entweder-Oder. Entweder du willst aus eigener Kraft das Gesetz erfüllen und alle Gebote Gottes halten und dich selber so retten, na dann probier's. Das schaffst du nie. Schon das Gesetz sagt, du bist eingeschlossen unter die Sünde, du wirst scheitern. An irgendeinem Punkt hakst du dich fest und du fällst auf die Nase und dein Versuch zerbricht in tausend Scherben. Das ist der eine Weg. Oder du nimmst dein ganzes Leben, alle Scherben, all den Müll und all den Schmutz und gibst es in die Hände dessen, der tatsächlich die Gerechtigkeit in Person ist. Und er macht aus dem Müll und aus dem Zerbruch deines Lebens etwas Neues. Und er schafft aus dir einen neuen Menschen. Und du stehst aus. Du stehst auf, bildlich in der Taufe, du kommst zusammen aus dem Grab, in das du hineingetauft bist, stehst du auf als ein neuer Mensch. Und eigentlich steht auf Christus in dir. Und darum, weil nicht ich lebe, sondern Christus in mir, sagt er hier in unserem Text: Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Warum sind wir alle Gottes Kinder, also Söhne und Töchter Gottes durch Christus? Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Und er spricht hier an Jude, Grieche, Sklave, Freier, männlich, weiblich. Und in jedem Fall setzt sich Christus durch. Du bist ein Jude oder du bist ein Grieche, jetzt hast du Christus angezogen. Natürlich bleibt der Jude Jude, wenn er Christus anzieht, weil Christus ja auch Jude ist. Aber der Unterschied ist zwischen einem Juden, der Sünder ist und der verdammt gewesen wäre zur Hölle und jetzt durch Christus erlöst ist und für ewig vor Gott sein wird. Und der Unterschied ist zwischen dem Griechen oder Heiden oder Barbaren oder Skythen, dass der eigentlich im Götzendienst gefangen war und jetzt sieht er Christus an und er kennt den allmächtigen, einigen, wahrhaftigen Gott und er liebt ihn. Und er wird sein Kind, er wird sein Sohn, er wird seine Tochter. Und damit ist praktisch in jedem Fall das, was den Unterschied macht, aufgehoben. Es geht nicht um verschiedene Nationen der Welt, wo man sagt, die eine ist besser als die andere, es geht um Christus. Es geht nicht darum, ob einer sozial damals steinreich war, ein Riesenhaus hatte und 20 Sklaven und der andere war selber Sklave, sondern es geht darum, wenn er Christus hat, dann sind sie beide in Christus auf einer Ebene. Sie sind Brüder und Schwestern. In der Gesellschaft war immer noch der eine der große, große Herr und der andere war scheinbar nichts. Aber in Christus sind sie jetzt, in der Gemeinde Gottes sind sie ebenbürtig. Und es kann oft passieren, dass ärmere Leute reicher sind am Glauben und am Ende größer sind geistlich in der Welt Gottes als ein Mensch, der sich oft durchkaufen wollte mit seinem großen Reichtum und und Gott nun auch hier und da mal sozusagen brauchte für irgendwas. Hat Gott nicht die Armen in dieser Welt erwählt, dass sie am Glauben reich sind? Das werden wir dann sehen, wenn die Zukunft kommt. Aber in Christus, das gilt auch für Männer und Frauen, vor Gott macht das überhaupt keinen Unterschied im geistlichen Bereich, ob jemand männlich oder weiblich ist. Vor Gott ist er vollgültiger Erbe, er ist sozusagen ein Sohn oder eine Tochter, die vollgültig Erben ist. Ist das nicht wunderbar? Da ist nicht mehr Jude oder Grieche, Sklave oder Frei, nicht Mann oder Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Es geht um einen neuen Menschen, wo man diese Unterschiede gar nicht sehen kann. Das Eigentliche ist, es ist Christus. Und wer ist Christus? Was ist Christus? Ja, das ist ja der Hammer. Er ist dieser Nachkomme Abrahams und Christus ist der Herr der Welt. Christus steht auf von den Toten. Und was sagt er? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, er ist der König der Könige auf der Erde und er ist der König der Könige im Himmel. Es gibt keinen Engel, der größer ist als er. Er ist der Herr Michaels, der Herr Gabriels. Jetzt überlege ich einmal, ich ziehe Christus an. Was bin ich dann? Leute, das sind Dimensionen, die sprengen alles. Ist die Taufe eine coole Sache? Ist das eine großartige Sache? Ist das ein Riesenschatz? Leute, ich taufe gerne. Wenn ich jemanden vor mir habe, von dem ich weiß, er liebt Jesus, er hat ihn angenommen und er besiegelt, das ist ja oft so, dass wir in der Wassertaufe dann sozusagen das besiegeln, was einer schon innerlich erlebt hat und dann vor uns steht und sein Zeugnis sagt. Aber trotzdem machen wir das. Weil Gott will das. Gott will, dass diese Entscheidungen sichtbar werden, dass wir das als Gemeinde feiern, dass wir uns alle mitfreuen über das, was Gott tut. Und Gott tut das, was in unserem nächsten Block ist. Ich möchte aber nochmal festhalten, nach der Verheißung Erben, das ist ein Riesending. Jeder gläubige Christ, jede gläubige Christin, auch wenn wir nicht wichtig erscheinen vor den Augen der Welt, wir sind Erben des Universums, bitteschön. Und was das beinhaltet für unsere Zukunft im ewigen Leben, das werden wir halt dann sehen, wenn es soweit ist. Aber wir wissen schon heute, das ist mega, mega riesig. Der dritte Block ist jetzt Kapitel 4, 1 bis 7. Und den habe ich überschrieben, Christus und der Geist machen uns zu mündigen Kindern und Erben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat, so auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber, lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Jetzt wird's interessant und spannend. Jetzt merken wir, was war eigentlich die Sache mit dem Pädagogen auf Christus hin? Die Idee mit dem Gesetz war, dass Gott sagt praktisch, mit dem und dem Alter bist du mündig. Und das Mündige bedeutet nicht nur erwachsen sein, so wie bei uns ab einem gewissen Zeitpunkt, egal was geschieht, sind wir dann erwachsen in Deutschland. Das ist in diesem Verfahren der Rahmen, der hier ist, dass der Vater einen Zeitpunkt festgelegt hat, wo dieses Kind vollgültig Herr ist über alle Güter, die er erbt. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt kann er Geschäfte machen, er hat einen Siegelring, er kann Dinge unterschreiben, er kann das besiegeln und er trifft Entscheidungen. Es geht nicht nur darum, erwachsen zu sein als mündig, es geht darum, dass der vorher wie ein Sklave war, solange der Pädagoge über ihm war, da hatte der nichts zu sagen, der war wie ein Sklave. Und die Volljährigkeit, die im Testament festgelegt ist, das konnte meinetwegen mit 25 gewesen sein, ja, egal wann, die Zeit, die der Vater festlegt, bis dato war der immer noch unter anderen Leuten, die der Vater bevollmächtigt hat, war der darunter. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dass er diese rechtliche Vollmacht hat, ist er auf einmal der Chef von dem Janssen, ja? Und das meint ihr, stellt euch das vor. Die Taufe symbolisiert etwas, auf das wir Jahrtausende gewartet haben. Und dem Augenblick, wo ich Christus anziehe, als gläubiger Christ und Christin, dann ist er in mir und an mir als Kleidung, die ich angezogen habe, und ich handle in Vollmacht. Der Pädagoge ist deswegen nicht mehr über mir, weil Gott mich erzogen hat durch den Pädagogen. Und die Idee ist, dass der gläubige Christ jetzt praktisch das annimmt, dass er so lebt, wie Gott sagt. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was Paulus später ausführen wird, wenn wir dem Geist folgen, tun wir nicht, was gegen das Gesetz ist, sondern wenn wir dem Geist folgen, sind wir wie ein Baum, der welche Frucht bringt? Die Frucht des Geistes. Und deswegen ist das Tolle hier, was wir merken, dass Christus kommt und mit dem Kommen Christi, mit seiner Geburt zu Weihnachten, also was wir Weihnachten feiern, mit seinem Leben ohne Sünde, mit seinem Opfertod am Kreuz und seiner Auferstehung nach 3 Tagen, seiner Himmelfahrt und Pfingsten, dem Ausgießen des Geistes, mit der Sendung des Sohnes und der Sendung des Geistes, erlebt die Menschheit unter Christus und in Gott eine Zeit, wo sie in Vollmacht agiert. Das heißt, Gottes Ziel ist, nicht geknechtete Unmündige zu haben, sondern Menschen, die ihn so kennen und so lieben, dass sie in Vollmacht agieren und diese Welt umkrempeln. Kann er das beeindrucken? Jetzt müsst ihr sagen, ja. Es ist also ein Hammer, dass hier nicht, es geht nicht darum, dass einer dann immer Baby bleibt, sondern gerade, wenn er Christus anzieht, will der Geist dahin wirken, dass du als Christ mündig bist und auch frei. Das Stichwort Freiheit vom Gesetz, auch im Galaterbrief, heißt nicht, ich sündige jetzt, sondern ich will so leben, wie Gott will. Ich will meinen Nächsten lieben. Ich muss mich nicht durchsetzen. Und so sende ich eine Botschaft in diese Welt, dass es geht. Es ist möglich, dem, der mich auf die eine Wange geschlagen hat, die andere hinzuhalten. Ja, das geht. Es ist möglich, die Welt und den Hass und den Krieg zu überwinden durch eine Liebe, die stärker ist und die bereit ist, zu sterben am Kreuz und zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Kraft des Geistes setzt Paulus hier voraus und es ist wunderbar. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Und das Stichwort Kindschaft ist jetzt diese Kindschaft, der Sohn, der erwachsen ist und den Siegelring hat und die Vollmacht hat, der könnte alles verkaufen, wenn er wollte. Macht er natürlich nicht. Ja? Er schädigt nicht das Geschäft seines Vaters, aber er lebt in Vollmacht. Und er ist praktisch geadelt worden, wie er hier sagt im Text, obwohl er ein Herr ist über alle Dinge. Und jeder Christ, weil er Christus angezogen hat, jede Christin, weil sie Christus angezogen hat, ist König und Königin und Priester. Ja, in diesem Sinne, das alles vor Augen, schreiten wir demnächst zur Taufe. Heute dürfen wir einen Menschen taufen mit diesem Wissen, dass du als einer, der an Christus glaubt, und das war auch schon vorher der Fall, aber du besiegelst es jetzt öffentlich mit diesem Geschehen, dass du gewürdigt bist, als Tochter Gottes ihn zu verherrlichen. Amen.